Ja, ich will mit einer kurzen Einladung beginnen, Philipp. Ja, es gibt so einen altbekannten Satz, der so ziemlich viel in der Gesellschaft rumgeht. Unser Thema habe ich jetzt mal überschrieben mit meine Identität, für wen lebe ich? Und den Satz, der heißt, der Weg ist das Ziel. Habt ihr vielfach schon gehört? Die Frage ist, was verbindet man damit? In der Bibel gibt es auch so einen Satz, der heißt so ähnlich. Jesus ist ein Weg, eine Wahrheit, hat er ein Leben. Ihr könnt zum Vater kommen durch mich. Okay, dann bin ich ja froh, dass ein paar zumindest aufgepasst haben. Es stimmt nämlich nicht. Der Weg ist zwar Jesus, aber der Satz heißt ein klein bisschen anders. Und zwar, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist sehr wichtig, dass wir nicht das als beliebig einstufen, sondern dass wir Jesus als den Weg und die Wahrheit und das Leben sehen. Und das ist die Basis, wo wir unsere Predigt drauf aufgebaut haben. Jetzt übergebe ich an Anja.
Bibel ist so schwer, fällt gleich der Ständer um. Also das war jetzt heute Morgen schon ganz toll, weil das schon wirklich in die Richtung geht. Der Toni hat es gesagt, der Ludwig hat es gesagt, der Franz hat es eigentlich auch gesagt, dass das Leben ein anderes ist, wenn wir auf Gott gegründet sind. Dann kann das Schicksal dich nicht zum Spielball machen vom Leben. Also es kann dich nicht, die Sachen werfen dich nicht durcheinander und machen dich nicht, ja, lassen du lässt dich nicht treiben. Sondern du weißt einfach, wo deine Identität ist und deine Stärke. Und ich habe da eine ganz tolle Person aus der Bibel rausgesucht für euch. Also er ist sozusagen mein großes Vorbild, und zwar der Mose. Und an seinem Beispiel will ich euch jetzt mal vorlesen. Im 5. Mose 3, Vers 23, ab Vers 23. Wer es aufschlagen will, kann es gern aufschlagen. Also das Ganze, die Geschichte kennt ihr. Mose soll nicht in das gelobte Land kommen. Und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach: Herr, Herr, du hast angefangen, deinen Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir: Lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Steige auf den Gipfel des Gebirges Pisgah und hebe deine Augen auf nach Westen und nach Norden und nach Süden und nach Osten. Und sieh es ist mit deinen Augen, und sieh es mit deinen Augen, denn du wirst nicht über den Jordan hier gehen. Und gebiete dem Josua, dass er getrost und unversagt sei, denn er soll über den Jordan ziehen vor dem Volk her und soll ihnen das Land austeilen, das du sehen wirst. So blieben wir im Tal gegenüber Bet Peor. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das für den Mose auch wirklich nicht einfach war und dass er da wirklich gehadert hat. Jetzt geht er mit dem Volk sein halbes Leben, also aus heutiger Sicht ein halbes Leben durch die Wüste und darf dann nicht das Land sehen. Also ihr könnt euch vorstellen, also was jeder für sich selber, was in einem selber los wäre, wenn es einem so ergehen würde. Aber Mose hält fest an Gott und er weiß, dass das, was Gott macht, richtig ist. Und er hat keine böse Gedanken gegenüber Josua. Oder denkt sich jetzt, na toll, der darf jetzt ins Land ziehen. Und er versucht auch nicht, Josua schlecht zu machen vor Gott. Oder dass er jetzt so hinstellt, dass er der Bessere wäre. Also er hat einfach diese Sicherheit, diese Identität in Gott und weiß, dass das in dem Moment richtig ist. Aber wenn man auf dem Berg jetzt steht und das Land sehen darf und dieses Wissen, dass man nicht dahin kommt, das ist schon schwer. Und was ist mit uns, wenn wir diese Identität nicht haben? Und wir haben ja auch diese Herausforderung täglich in unserem Leben. Und man stolpert und fragt sich dann, was war das jetzt? Ist das, was Gott gewollt hat? So, da will ich eine Sache aus meiner Kindheit erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe mich 1996 bekehrt und ich bin völlig ohne Glauben aufgewachsen. Ich bin nicht getauft worden, meine Eltern waren nicht in der Kirche. Und ich weiß, dass meine Mutter mal, es ist belanglos, hat sie das wahrscheinlich dahin gesagt. Sie hat immer gearbeitet, mein Papa hat auch immer gearbeitet. Wir waren oft allein zu Hause, wir Kinder. Und ich weiß, dass sie mal beim Frühstück zu uns gesagt hat, wenn ich euch nicht hätte, wäre das einfacher. Alles wäre einfacher. Und da habe ich, das war eine schmerzliche Verletzung einfach, dieses Gefühl, ich bin für jemanden eine Belastung. Und meine Schwester und ich, das weiß ich noch, wir haben da schon gesprochen, auch über dieses, Mensch, wie wäre das, wenn wir einfach nicht mehr da wären, wenn, dann wäre es leichter für sie und auch für meinen Papa. Und ich hatte schon Selbstmordgedanken in dem Gefühl, mit diesem Gefühl. Und auch als Kind dieser Boden, wenn er einem entzogen wird. Und ich habe ja Gott nicht gekannt und ich habe das einfach nicht gewusst, dass es höhere Pläne geben kann und dass jemand mein Leben trotzdem in der Hand hält, dass ich einfach geplant bin und dass das richtig ist, auch an dem Ort, wo ich bin. Und diese Sicherheit und diese Identität, wenn man die nicht hat in Gott, dann ist es total schwierig in dem Moment. Und ich habe mich eben so klein gefühlt dann. Und habe dann versucht, also, ja, wie soll ich sagen, das zu erkaufen, dieses ganz viel zu machen, dass man gefällt und dass das irgendwie alles rund läuft, dass es ja keinen Anstoß gibt. Genau, und da möchte ich euch zeigen, was einfach fehlt, welche Ausdrucksformen das annehmen kann, wenn wir diese Identität in Gott nicht haben, wenn wir nicht auf das gegründet sind. Und eben, was ich schon angesprochen habe, dann versuchen wir in dem Moment anderen zu gefallen. Und wo kommt das her, dass wir gefallen wollen? Einfach aus dem Gefühl raus, wenn ich es nicht tue, dann gibt der andere mir vielleicht das Gefühl von Ablehnung. Also, dass ich dann einfach spüre, ich habe jetzt nicht ihm seinen Willen erfüllt und deshalb bin ich es jetzt einfach nicht wert, da zu sein. Und dieses Gefühl, mit ihm umzugehen, das ist ja schwierig in dem Moment, weil man dann auch Dinge natürlich macht, die man eigentlich gar nicht machen möchte, nur dass man den anderen gefällt. Dass man diese Lebensberechtigung hat, die man eben nicht von den Eltern oder von Menschen bekommen hat. Und wenn man jetzt Gott nicht kennt, dann ist es ganz wichtig, was Menschen über einem aussagen, vor allem die Eltern, weil sie ja eine Autorität haben. Genau, und mit dieser Ablehnung muss man zurechtkommen. Und mit dieser Ablehnung auch leben, wenn man jetzt sagt, ich möchte das aber nicht machen für dich, zum Beispiel. Das erlebt jeder täglich in seinem Umfeld, dass Dinge an einem herangetragen werden, wo man einfach das jetzt nicht sieht, das ist nicht dran, das will ich nicht machen. Und wenn man jetzt sagt, das möchte ich nicht, kann es dir passieren, dass dich ein Mensch ablehnt. Und mit dieser Ablehnung kann man umgehen, wenn man seine Identität einfach in Gott hat. Weil man dann weiß, das ist in Ordnung, wenn ich auch Nein sage. Genau. Und außerdem habe ich mir, also jetzt seit ich bekehrt bin, dieses Gefühl einfach auch dafür bekommen, es gibt Menschen, die tragen dir Dinge an, die du tun sollst, um ihrer selbst willen. Da ist jetzt kein tieferer Zweck da hinten und auch nichts, was jetzt damit irgendwelchen Menschen dienen würde. Die wollen einfach dich benutzen, damit sie an ein Ziel kommen. Und wenn du jetzt diesen Menschen einfach sagst, das möchte ich nicht und ihnen mit dieser Haltung entgegentrittst und sie sich deshalb dir gegenüber das Gefühl geben, dass sie dich ablehnen oder dich mit Missachtung strafen, dann haben sie dich auch nicht aufrichtig geliebt. Weil ein Mensch, der dich wirklich aufrichtig liebt, kann auch mit dieser Ablehnung von dir umgehen, wenn du sagst, das möchte ich jetzt aber nicht machen. Und du hast durch das, dass du Jesus hast und dass du wirklich in Gott gegründet bist, diese Sicherheit. Gott liebt dich immer. Auch wenn du jetzt vielleicht mal jemandem sagst, ich möchte was nicht machen und dieses Gefühl jemandem gibst, auch wenn es nicht richtig ist und du hättest es machen sollen, dann liebt Gott dich trotzdem und vergibt dir das auch. Genau, das ist eine Folge, die daraus entstehen kann, dass du dann eben versuchst, aus eigener Kraft anderen zu gefallen, um diese Anerkennung zu bekommen, weil du ja nicht weißt, dass Gott dich liebt. Genau, und der nächste Punkt ist, und das ist wahrscheinlich, kennt es auch jeder von euch, dass man Menschen gegenüber anderen Menschen abwertet, also dass man schlecht redet über Menschen in seinem Umfeld. Warum tut man das? Oft ist es aus diesem Gefühl, dass man sich selber minderwertig fühlt. Und wenn man jetzt einen Menschen gegenüber hat, wo man das Gefühl hat, der ist besonders stark und der gefällt auch und kommt gut an, dann redet man über den schlecht und fühlt sich dann vielleicht ein Stück weit größer und besser. Wenn jetzt andere sagen, ah, der ist toll und oder die ist toll, die kann das ganz toll und das ganz toll, dann sagen mir, ja, so ist es gar nicht. Wenn du da mal hinter die Kulissen schaust, das ist eigentlich gar nichts, die ist gar nicht so toll oder der ist gar nicht so toll. Was ist das? Also wenn ich mich in meinem Inneren frage, warum mache ich das, dann merke ich das schon. Es ist dieses, dann fühle ich mich ein Stück weit besser, weil ich damit nicht umgehen kann, wenn jemand so stark ist und so gut ankommt bei anderen, genau. Genau, und deshalb, und Gott sagt in der Bibel, und das wisst ihr alle, dass das Richten von anderen Menschen nicht gut ist. Da steht in Lukas 6, 37 zum Beispiel, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Und da spielt ja auch noch vieles andere mit rein. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Und dieses Defizit, das daraus entsteht, ich beziehe das jetzt nicht nur auf mich und auf Menschen, die jetzt, sag ich mal, ohne Gott groß geworden sind. Ich erlebe das heute auch noch in meinem Alltag, auch mit Gott, dass ich dieses oftmal nicht spüren kann, dass er meine Kraft ist und meine Stärke, dass ich nicht in die Bresche springen muss, dass ich dieses Gefühl, das kennt ihr bestimmt auch, ich muss das selber machen. So. Also das habe ich heute immer noch und wahrscheinlich kennt das jeder von euch auch. Und da kommt auch dieser Punkt mit rein, ist Gott wirklich unsere Gerechtigkeit? Also wie ist es, wenn jemand dich verletzt, wenn jemand über dich schlecht redet und du findest es raus, willst du dann Selbstgericht üben? Oder denkst du dir, das hält Gott in der Hand und Gott weiß, wie das war? Also mir hat es geholfen, ich habe das mal in einer Predigt gehört und ich fand es total stark, jetzt auch im Bezug auf Richten und gerichtet werden und mir richten andere und mir werden natürlich auch gerichtet von anderen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel verletzt worden bin von jemand oder jemand schlecht über mich geredet hat, dann einfach dieses Gefühl zu haben, Gott weiß darum. Er hat jedes Wort gehört von den Dingen, die gesprochen worden sind und er weiß das und ich muss da jetzt nicht jemanden am Schopf packen und sagen, so und jetzt du entschuldigst dich und du stellst das alles gerade. Ich kann einfach Ruhe darüber haben und Gelassenheit auch. Da habe ich jetzt in Römer 12, wer es aufschlagen möchte, ab Vers 17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde du das Böse mit dem Guten. Und der Satz hier ist auch da ganz zentral, rächt euch nicht selbst, das ist Vers 19, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und in diesem Bewusstsein einfach auch zu leben, dass wir die Dinge einfach loslassen dürfen. Egal, ob wir schuldig geworden sind oder jemand an uns schuldig geworden sind, Gott hält es in seiner Hand und er weiß, was das Richtige ist in dem Moment. Ja, und wenn diese Identität fehlt, dann fehlt einem auch oft das Vertrauen in Gott. Also wenn du jetzt Gott als diesen liebenden Vater erlebst und auch empfindest und einfach Gott für dich diese Person ist, dann hast du Vertrauen darauf, dass dein Leben so wie es ist, richtig läuft und dass dich das Schicksal nicht aus der Bahn werfen kann. Das tut es natürlich und es wird dir viel passieren, was mit dem du nicht rechnest und wo das Leben dir wirklich Ohrfeigen mitgibt. Aber du hast einfach dieses Vertrauen, diese Sicherheit in Gott. Und du kannst mit Gott dann diese Dinge überwinden. Ja, und meine nächste Frage zu dem Punkt habe ich euch aufgeschrieben. Hast du Frieden und Ruhe in Gott über die Dinge, die dich um dich herum geschehen, die du jetzt auch nicht kontrollieren kannst? Wo du das Gefühl hast, oh, das gleitet mir jetzt wirklich aus der Hand. Das kann ich jetzt überhaupt nicht kontrollieren. Und das ist, was der Toni vorher gesagt hat, dass wir das einfach abgeben, dass wir da Ruhe haben in Gott. Dass wir da wirklich wissen, er steht da drüber. Weil Misserfolge erlebt man immer wieder. Und dass Dinge schief laufen, erleben wir immer wieder. Und wir machen Fehler. Da kommt dann auch hinzu, kannst du dir verzeihen, wenn du was falsch gemacht hast? Kannst du dir selber vergeben? Das eine ist, anderen zu vergeben. Aber wie gut bist du da drin, dir selber zu vergeben? Dass du sagst, ich habe Mist gebaut, ich wollte das nicht, es tut mir leid und dass es wieder gut ist. Oder trägst du das dann über einen langen Zeitraum mit dir rum? Noch eine Bibelstelle habe ich dazu über den Frieden und die Ruhe in Gott in Römer 5, Vers 1. Der Frieden mit Gott. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Genau, dieser Friede, darum geht es, dass man den wirklich erringt. Und dass man darum kämpft, dass man einfach diese Ruhe und diesen Frieden hat in Gott und nicht in anderen Dingen. Nicht in dem, dass du den anderen gefällst oder dass du dir selbst auch gefällst, um das geht es nicht. Sondern dass du wirklich weißt, das, was ich tue, was ich sage, das ist gegründet auf Gott und ich bin gegründet in Gott und ich stehe in dem Ganzen und halte an dem fest.
Denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, das waren jetzt viele Problemstellungen und Fragen, die Anja da aufgeworfen hat. Aber wie geht's jetzt weiter? Das ist ja alles so leicht gesagt, seine Identität in Gott haben. Aber irgendwie kann ich doch Gott nicht sagen, was er mir zu geben hat, dass er mir meine Identität geben soll und das in mir drin verändern soll. Das kann ich ihm doch nicht bevormunden oder wie auch immer. Mit seinen Verheißungen, ja okay, er steht zwar in der Bibel, aber ja, das sind doch eigentlich nur für die ganz Treuen oder für die, die wirklich keine Fehler machen. Aber ich glaube, Gott meint wirklich was anderes. Und im 1. Timotheus steht da auch, das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da heißt es wirklich alle Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch für uns verinnerlichen, dass es auch für uns gilt. Und an anderer Stelle heißt es auch, dass die Wahrheit uns freisetzen wird. Das ist in Johannes 8, Vers 32. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit auch in unserem Leben zur Geltung kommen lassen. Und in Hebräer 4, Vers 16 heißt es, so lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Dieser Vers bewegt mich schon sehr lange, weil ich mal ein Buch drüber gelesen habe, da stand drin, dass man es auch ein bisschen anders übersetzen könnte. Und zwar, so lasst uns nun hinzutreten mit Kühnheit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade nehmen können zu rechtzeitiger Hilfe. Dann habe ich zuerst gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Das geht doch nicht, dass wir kühn zu Gott hingehen und etwas nehmen sollen. Aber wenn es uns da reicht, wie wir es heute schon gehört haben, er gibt uns seine Gnade, hält er uns hin, mit ausgestreckter Hand, streckt sich so weit er kann und nur noch diese letzten kleine Bewegung müssen wir machen. Also es ist wirklich ein Nehmen von uns. Und wir denken oft, wir müssen uns irgendwie anstrengen oder irgendwas tun, bis wir überhaupt dahin kommen. Nee, es ist wirklich so, dass wir dieses kleine bisschen Nehmen machen müssen. Und dann können wir wirklich seine Gnade bekommen. Und seine Gnade, in der ist so viel verborgen. In seiner Gnade ist das auch verborgen, dass wir seine Wahrheit erkennen dürfen. Und vielleicht denkt ihr euch, okay, wie fange ich denn damit an? Mach's doch mal irgendwie konkret. Und es gibt einen anderen Vers, der mir dieses Jahr aufgefallen ist, den ich vorher eigentlich noch nie so richtig wahrgenommen hat. Und zwar in Psalm 111, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Den Herrn fürchten. Hört sich irgendwie ein bisschen archaisch an. Furcht verbinden wir vielfach mit Angst. Aber ich glaube, das ist gar nicht das, was da gemeint ist. Sondern ich denke, dass die Bibel hier von einem ganz besonderen Respekt und von einer Ehrfurcht spricht, die wir für Gott haben sollen. Und dass wir dadurch auch das, was er zu sagen hat und auch sein Wort wirklich ernster nehmen und in uns hineinkommen lassen. Gott ist nicht willkürlich. Das heißt also, wir müssen uns nicht vor irgendeiner Willkür fürchten. Darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich darum, dass wir Gott einfach erkennen als den, der er wirklich ist. Er hat auch die Macht, uns zu strafen. Er ist Richter. Irgendwann mal wird er uns richten, das ist ganz klar. Aber er ist vor allem für uns da, weil er uns dienen möchte. Und er hat sich uns hingegeben in seinem Sohn. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ich glaube, diese Furcht, die wir haben sollten vor ihm, ist eine Mischung aus daraus dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, ihn zu respektieren, ihn zu ehren. Und auf der anderen Seite, dass er sich wirklich unter uns gestellt hat, uns gesagt hat, ich gebe meinen Sohn für euch hin. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, okay, wo finde ich Rat oder wie gehe ich damit um, wenn ich da nicht weiter weiß, wenn ich in Situationen stecke, die ich gerade nicht so einordnen kann. Und da gibt es ein paar Stellen in der Bibel, die uns da weiterhelfen, wo wirklich auch ganz klar verheißen ist, dass Gott uns helfen wird und weiterhelfen wird. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Das heißt, da bekommen wir erklärt, was die Furcht des Herrn bedeutet. Und wenn sie wirklich der Anfang der Weisheit ist, dann ist es ganz besonders wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, was eigentlich die Furcht des Herrn ist. Und in Johannes 16, 13 steht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit kommen wird uns in alle Wahrheit leiten. Okay, und die Wahrheit haben wir, glaube ich, am Anfang schon mal gehört, dass die mit Jesus verbunden ist. Das heißt also, wir erkennen durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, erkennen wir Jesus besser. Und der Heilige Geist wird uns wirklich in alle Wahrheit leiten. Das heißt also, er wird uns das Wort Gottes auch offenbaren. Und er wird uns das offenbaren, was Jesus für unser Leben hat. Und in Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das für die Zweifler nochmal. Also Gott hadert nicht für das, was du jetzt letzte Woche, vor 2 Wochen, vor 5 Wochen, letztes Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gemacht hast. Er macht dir keine Vorwürfe. Wenn du zu ihm kommst, mit aufrichtigem Herzen und dich ihm hingibst, dann wird er dir geben, um was du bittest. Das heißt an anderer Stelle auch, bittet und es wird euch gegeben. Wichtig ist, dass unser Herz da passt, dass wir unser Herz mit ihm im Einklang bringen. Und dann wird es uns wirklich gegeben, um was wir bitten. Und an seinem Geist, an der Weisheit und an Wahrheit brauchen wir nie Angst haben. Wenn wir darum bitten, wird er uns davon reichlich geben. Und meines Erachtens nach sind die drei Baustellen, sprich Weisheit, Furcht des Herrn und Wahrheit, wirklich ein Schlüssel, um zur Identität zu kommen, die wir in Gott haben. Weil nur wenn wir verstehen, was das Wort Gottes über unser Leben sagt, nur wenn wir das verinnerlichen in unserem Herzen, nur dann fangen wir an zu verstehen, wer wir wirklich sind und wer wir in Christus sind. Und dass wir nicht hier irgendwo auf der Erde rumkriechen müssen, sondern dass wir wirklich mit ihm erhöht werden eines Tages. Und dass wir hier auf der Erde schon eine Position haben, in die er uns hineinversetzt hat. Eine Position, der Herr der Welt, der wirklich, der Herr Jesus, der wirklich neben der Rechten, an der Rechten des Vaters sitzt und von dort aus wirklich unser Tun sieht, ist mit uns. Und das ist nicht irgendwas. Also wenn wir uns das vorstellen, Gott hat die Welt gemacht und er hat alles in der Hand und sein Sohn, der rechts neben ihm sitzt, der ist mit uns durch seinen Geist die ganze Zeit. Und diese Identität zu haben in unserem Herzen und das zu wissen, sollte uns anfangen machen zu denken über die Lügen, die wir zum Teil glauben. Nämlich die Gnade ist da für uns. Und es gibt nichts, was sie hindern kann. Jetzt möchte ich nochmal zu der Stelle von eben zurückkommen, aus Hebräer 4. Und zwar Vers 11 bis 12 und Vers 16. Ich lese hier nochmal vor. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit wir nicht als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Im Vers 16 geht es dann weiter. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hier geht es darum, dass das Schwert Gottes ist hier erwähnt. Das Schwert Gottes, das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und die wird in unser Leben hineinkommen und wirklich auch die Wahrheit über unser Leben sprechen. Wer wir sind, wie Gott uns sieht. Um das zu erfahren, können wir jederzeit wirklich freimütig zum Thron der Gnade kommen oder kühn zum Thron der Gnade kommen und Gnade nehmen zu rechtzeitiger Hilfe. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Wir sollten keinen Tag verstreichen lassen, wo wir das nicht tun. Weil nur wenn wir das tun, wenn wir diese Gemeinschaft leben und uns wirklich die Zeit nehmen, sei es 5 Minuten, sei es eine halbe Stunde oder eine Stunde, einfach diese Zeit zu nehmen, um mit Gott Zwiesprache zu haben, jeden Tag. Dann kann er uns verändern, dann kann er uns wirklich das ins Herz hineingeben, dass wir das glauben, was er über uns sagt, über unsere Identität. Und ich sehe es auch immer wieder, wenn ich auf der Arbeit bin und Fragestellungen habe an ihn, er antwortet mir auch auf der Arbeit. Manchmal in einer Besprechung mit anderen, manchmal, wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe. Und es fördert auch die Beziehung in dem Moment. Und mir fällt es jeden Mal mehr leichter, wenn ich mit ihm geredet habe, ihm anschließend Dinge mehr zu glauben. Weil bei manchen Themen sage ich immer wieder mal dann zu ihm am Anfang, nee, also das kannst du nicht wirklich meinen und nee, das kann nicht wirklich von Gott sein, da hast du dich jetzt verhört. Weil ich einfach manchmal nicht so positiv denke über mich oder mein Tun oder das, was er mir verheißen hat. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder die Gemeinschaft mit ihm pflegen, sodass unser Glauben da gestärkt wird. Dass er uns wirklich sagen kann, was er über uns denkt. Und seine Meinung zu den Dingen, die uns bewegen. Und es ist unser Alltag. Sei es nun, wie wir gerade mit den Kindern umgehen sollen. Sei es nun, was wir vielleicht gerade im Haus machen sollen oder liegen lassen sollen. Wo wir vielleicht besser uns mal kurz ein paar Minuten gönnen sollten für uns. Um uns auszuruhen oder Zeit mit Gott zu haben, wie auch immer. Wenn wir Gott wirklich so einbeziehen in den Alltag, dann kann er auch wirklich in unser Herz hineinreden. Dann verändert sich was in uns. wenn er nicht beschränkt ist auf fixe Termine wie Hausgeist, Gottesdienst oder sonstige Fixtermine. Die Fixtermine können ein klein bisschen was tun, aber das Entscheidende passiert in der 1:1 mit Gott, wenn du mit Gott dich triffst und er zu dir reden kann. Das wird das Permanente, das Ständige, kann immer wieder reden und wird dann in dir etwas hervorrufen, was dich verändert, wo du merkst, wer du bist aus Gottes Sicht und nicht aus deiner Sicht oder Sicht von anderen Menschen. Vergiss die anderen Menschen, was deine Identität angeht. Gott ist derjenige, der die Identität gibt für dich und nicht andere Menschen. Die ändern ihre Meinung ziemlich schnell. Und die schauen vielfach nach dem Äußeren. Und das hat auch Auswirkungen, wenn wir in dieser Identität leben. Und wir können das auch, ich sag mal, ein bisschen pushen auch, dass wir mehr gesegnet werden, würde ich sagen. Weil ihr werdet ernten, was ihr seht, heißt es beispielsweise an einer Stelle. Und ich bin fest der Überzeugung, wenn wir andere segnen, werden wir selbst gesegnet werden. Und so heißt es auch an einer Stelle, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Epheser 5, Vers 21. Anja hat eben schon davon geredet, dass man wirklich anderen dienen sollen und wirklich feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln sollen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir einfach anderen Menschen dienen. Egal, wie sie uns gesinnt sind. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir uns unbedingt ausnutzen lassen. Nein, wir sollen die Identität in Gott haben und dann von ihm die Gewissheit in unserem Herzen bekommen, wo wir anderen dienen sollen. Und das dann auch umsetzen, auch wenn es dich vielleicht was kostet. Das heißt es nicht, dass du anderen gehorchen sollst oder das tun sollst, was andere von dir wollen. Aber wirklich dich anderen hinzugeben und ihnen zu dienen. Und es wird zurückfließen. Entweder jetzt oder irgendwann später. Und zum Schluss möchte ich dich nochmal fragen, wie denkt eigentlich Gott über dich, über deinen Wert, über deine Identität? Und stell dir mal die Frage jetzt selbst. Wie denkt eigentlich Gott über mich, meinen Wert, an meine Identität? Zum Abschluss würde ich gerne noch mit Anja zusammen einfach ein paar Sachen vorlesen, abwechselnd. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dafür einfach euch die Zeit nehmt, zu entspannen, die Augen zuzumachen und es einfach zu eurem Herzen reden zu lassen. Jede dieser Sachen, die wir jetzt vorlesen, die basiert auf irgendeiner Aussage vom Wort Gottes. Bis auf eine, wenn ich richtig bin. Und es sind sehr, sehr viele Sachen, die ein bisschen anders beschrieben sind im Wort Gottes. Und wir haben sie versucht, mal ein bisschen in das modernere Deutsch zu bringen. Ach, Entschuldigung, sorry, jetzt habe ich Anja übergangen. Das kommt später. Jetzt bringt Anja zuerst noch einen Punkt, der noch wichtig ist.
Also Frank hat es ja jetzt eben auch gesagt, auch diese Frage, wie denkt denn eigentlich Gott über mich, meinen Wert und meine Identität? Und wenn ihr wisst, wie Gott über euch denkt, dann habt ihr eure Identität in Gott. Denn Gott hat dich gemacht und dich erfunden. Er hat dich genau so gemacht, wie er dich haben wollte. Und es gibt niemanden auf der ganzen Welt nicht, der auch nur ein Funken so ist wie du. Und da habe ich eine Bibelstelle, und Gott sprach in Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind nach Gottes Bild gemacht, ihm ähnlich. Und wenn uns das bewusst ist, das ist so groß, das ist so, ja, das steht einfach über allem. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde. Auch über alles, was auf Erden kriecht. Und in Lukas 12, Vers 7 lesen wir, aber auch die Haare eures Hauptes sind gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Also Gott kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf. Er weiß, wie viel Haare du täglich verlierst. Er weiß genau, wie es aussieht in deinem Herz, wie du dich fühlst, wie es dir geht. und du bist für ihn eine einzigartige Kreatur. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir einzigartig gemacht sind von Gott, dann müssen wir auch nicht mehr als Kopie leben von irgendjemand anderem, wo jeder von uns diese Gedanken hat ein Stück weit, Mensch, wenn ich nur so wäre wie der oder der. Oder so wie die, die kann so gut reden und die sieht besser aus, die kommt besser an, der kommt besser an. Und dann musst du nicht mehr eine Kopie von jemand anderem sein, sondern du kannst wirklich dich selber leben. Weil du dann das Original bist, das Gott geschaffen hat. Und du kannst dann so sein, wie er möchte, dass du bist. Genau. Und da habe ich noch ein schönes Zitat für euch von Sören Kierkegaard. Die Größe eines Menschen hängt einzig und allein von der Stärke des Gottverhältnisses in ihm ab. Also man merkt jemandem an, wie groß Gott in ihm ist und wie weit du Gott in dir wirken lässt. Genau. Und mein Lieblingspsalm ist der Psalm 1, den möchte ich euch jetzt langsam vorlesen. Wer es mag, darf es gern aufschlagen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät ihm wohl. Das bedeutet es, wenn wir in Gott gegründet sind und wirklich aus Gott leben, dann wird unser Leben zu der Entfaltung kommen, wie es Gott geplant hat. Genau. Und Frank und ich haben euch jetzt Verse vorbereitet und vielleicht schließt ihr einfach mal die Augen und lasst es auf euch wirken. Da kannst du dich auch dabei selber fragen, wo stehe ich, wie sehe ich mich vor Gott und wie sieht Gott mich?
Du bist wertvoll.
Du bist wunderschön.
Du bist ausgezeichnet.
Du bist auserwählt.
Du bist einzigartig.
Du bist erstaunlich.
Du bist gewollt.
Du bist geliebt.
Du bist einmalig.
Du bist wunderbar geschaffen.
Du bist geplant.
Du bist ein Sieger.
Du bist aus göttlichem Geschlecht.
Du bist kostbarer als Gold.
Ich habe dich kunstvoll geformt.
Ich habe dich geplant, erwählt, erkannt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn du bist mein.
Ich habe dich durch meine Worte der Wahrheit gemacht.
Ich habe alle deine Haare auf deinem Haupt gezählt.
Ich habe dich gemacht und du bist sehr gut.
Du bist mir so wertvoll, dass ich meinen Sohn gegeben habe, dass wir zusammen sein können.
Ich liebe dich über alles, von ganzem Herzen.
Ich habe alles getan, dass du zu mir kommen kannst. Du musst nichts mehr leisten oder bezahlen.
Ich bin begeistert von dir und möchte mit dir zusammen sein.
Ich freue mich und liebe es, wenn wir Zeit miteinander verbringen können.
Sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, spricht der Herr.
Als letzten Satz jetzt nochmal, Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vergiss es niemals.